sorgfältig frisiert und geschminkt. Gina kennt zwar ihren Namen, kann sie aber nicht zuordnen und so fragt Amme Schokat, die kleinste der Schwestern, auch sofort: Hat dein Vater mich dir beschrieben?
Bevor ich mir eine Antwort überlegen kann, nimmt mich die nächste Amme, die mit der vornehmen Schuljungenfrisur, deren Augäpfel vom Star gestohlen wurden, in die Arme. Amme Schokat erspart mir die Verlegenheit zu erraten, wer Amme Heschmat mit der vornehmen Schuljungenfrisur, deren Augen vom Star gestohlen wurden, und wer Amme Essat, Coco Chanel, ist. Während ich von einer Amme-Umarmung zur nächsten gereicht werde, zeigt Amme Schokat mit einer feierlichen Geste auf ihre Schwestern. Das ist deine Amme Heschmat, das ist deine Amme Essat, das ist deine Amme Esmat. Als wolle Amme Schokat sich ausdrücklich die Sonderstellung sichern, die einzige zu sein, die ich ohne Vorstellung erkenne. Heschmat, der Bescheidene, Essat, der Löwe, Esmat, der Aufrichtige und ich, Schokat, der Große, der die Macht hat. Ausgerechnet die Kleinste. Amme Schokat lacht. Sie hat ein breites Lachen von Ohrläppchen zu Ohrläppchen. So breit, dass ein Vogel in ihren Kopf hineinfliegen könnte. Dein Großvater wollte so sehr einen Jungen, dass er uns Jungennamen gab. Die, wie sagt ihr jungen Leute heute dazu? Unisex, genau, Unisex sind. Schau, so modern war dein Großvater. Modern, wie man's nimmt. Er hat unsere Mutter verlassen, weil sie ihm keinen Sohn gebar, wenn du das modern nennst, sagt Amme Essat streng. Dafür, dass sie so zierlich ist, hat sie eine überraschend harte Stimme. Sie klingt wie ein redender Stein. Amme Esmat legt Amme Essat sanft die Hand auf die Schulter. Lass sie doch erst mal reinkommen. Amme Schokat fragt mich: Wie bist du hierher gekommen? Hat dich deine Schwester gefahren? Warum hast du deiner Schwester nicht gesagt, sie soll auch hochkommen? Esmat, Liebes, hast du Ginas Schwester nicht eingeladen? Doch, danke. Amme Esmat hat auch Roja eingeladen, aber nachdem wir uns ja noch nie gesehen haben, dachte Roja, es ist schöner für uns, dass ich allein komme.
Die weise große Schwester, sagt Amme Essat.
Davor kannst du dir eine Scheibe abschneiden, würde dir auch nicht schaden, ab und an auf deine ältere Schwester zu hören, sagt Amme Schokat.
Du bist nicht die Älteste, sagt Amme Essat streng.
Ich bin die Älteste am Leben.
Chodor, ja, lieber Gott, jetzt lass sie doch erst mal reinkommen, sagt Amme Esmat sanft.
Ihre Stimme ist warm und rauchig. Schon jetzt könnte ich die Amme mit geschlossenen Augen an ihren Stimmen erkennen. Die harte Steinamme Essat, die quirlige Amme Schokat, die ruhige Amme Heschmat und die warme Amme Esmat. Amme Esmat nimmt mich an der Hand und führt mich in die Wohnung. Sie hat weiche Hände. Vorsichtig streichelt sie mit ihrem Daumen über meinen Handrücken. Ich hoffe, sie haben dich nicht überfordert. Was hat Amme Essat damit gemeint, als sie sagte, euer Vater habe eure Mutter verlassen, weil sie ihm keinen Sohn gebar? Frage ich Amme Esmat. Hat dir dein Vater nichts erzählt? Nein, denke ich. Mein Vater hat mir nichts erzählt. Er redet nie über Iran, als würde er vergessen wollen, woher er kommt. Als hätte auch sein Leben erst mit meiner Geburt begonnen. Wenn ich als Kind meinen Vater bat, erzähle mir was aus deiner Kindheit, sagte er, da gibt's nichts zu erzählen. Mir schien es immer, als wolle er sich nicht erinnern. Ich stellte mir vor, dass die Erinnerungen ihn vielleicht traurig machten. Als Kind war es für mich unvorstellbar, fern von meinen Eltern zu leben, also dachte ich, dass das meinen Vater bestimmt quälen musste. Seit seinem 18. Lebensjahr hatte mein Vater seine Eltern, seine Geschwister, Iran, nicht mehr gesehen. Ich wusste, dass er nicht zurück konnte. Er wäre zum Militär eingezogen worden und hätten ihn seine Eltern nicht nach Europa geschickt, wäre mein Vater höchstwahrscheinlich tot gewesen, bevor er Vater geworden wäre. Als junger Soldat in irgendeiner elenden Grube an irgendeiner von Menschen gemachten Grenze verreckt. Er hätte nie meine Mutter kennengelernt, ich wäre nie geboren worden. Mir vorzustellen, wie anders das Leben meines Vaters hätte verlaufen oder eben auch gar nicht weiter verlaufen können, verunsicherte mich. Auch weil ich schon immer gut darin war, mir alles bildhaft vorzustellen. Und bei der Vorstellung, wie mein Vater als junger Soldat in einer Grube verendet, wurde ich selbst so traurig, dass ich irgendwann die Fragerei aufgab. Ich will Amme nicht traurig machen, also sage ich, er hat mir nur erzählt, dass er 6 ältere Schwestern hat. Dein Großvater hat seine erste Frau verlassen, weil sie nur Mädchen gebar.
sagt Tante Esmat. Nach der fünften Tochter, deiner Tante Essat, wurde dein Großvater nervös. Er wollte einen Erben, ließ sich scheiden, nahm seine fünf Töchter und heiratete meine Mutter, deine Großmutter. Du kannst dir die Enttäuschung vorstellen, als ich geboren wurde. Meine Mutter fürchtete schon, dass es ihr so ergehen würde wie der ersten Frau deines Großvaters, als endlich dein Vater zur Welt kam. In dieser Wohnung haben deine Großeltern bis zu ihrem Tod gelebt. Jetzt leben wir Schwestern hier, bis uns der Tod holt. Ich muss an die Golden Girls denken. Meine Mutter liebte die Serie. Ich traue mich nicht zu fragen, ob Amme Esmat die Golden Girls kennt. Ich höre Gugusch singen, lass uns das Alleinsein teilen. Auch ich bin in Räumen voller Frauen aufgewachsen. Als ich klein war, waren wir immer alle zusammen. Meine Mutter, meine Schwestern, meine Großmutter, meine Tante, meine Cousine. Wahrscheinlich fühlte ich mich auch deshalb nach der Scheidung meiner Eltern im Internat wohl. Trotz der Internatsmutter, die mir die Haare abschneiden wollte. Trotz der Strafstunden in der Kapelle. Ich liebte es, wenn wir uns zu zehnt im Bad vor den Waschbecken drängelten und uns im Chor die Zähne putzten. Wenn wir im Staffellauf duschten und das ganze Internat gemeinsam zum Essen ging. Ich liebte es, nie allein am Tisch zu sitzen. Ich liebte es, nie allein im Bett zu liegen. Ich folge Amme Esmat ins Wohnzimmer. Der Duft von gerösteten Walnüssen steigt mir in die Nase. Die anderen Amme verschwinden eine nach der anderen hinter einer Tür. Amme Schuckert dreht sich nochmal zu uns um. Wir rufen euch, wenn das Essen fertig ist. Dauert noch mindestens eine halbe Stunde. Der Reis muss erst ziehen. Ich hoffe, du magst Fessen John. Sehr, danke, Amme. Mögen ihre Hände nicht schmerzen, rufe ich ihr zu, da ist sie bereits hinter der Tür verschwunden. Ich folge Amme Esmat weiter durch das Wohnzimmer. Ein Streifen Sonne fällt auf die Blumen auf dem Teppich. Die Möbel erinnern mich an Sanssouci. Vor dem Fenster steht ein Kanapee aus Holz geschnitzt, lackiert, mit pfefferminzgrünem, glänzendem Stoff bezogen. Links und rechts vom Kanapee stehen etliche Beistelltische in verschiedenen Höhen, ebenfalls aus Holz. Auf einem der Beistelltische sind Tierfiguren aus gelbem Glas arrangiert. Auf einem anderen sind 2, 3, 4 Glasschalen mit Pistazien, Maulbeeren, Kürbiskernen und Mandeln gefüllt. Vor dem Kanapee steht ein niedriger, länglicher Tisch mit einer apfelgrünen Marmorplatte. Auf dem Tisch eine Obstschale, so opulent wie die Frisur von Madame Pompadour, wie ein kunstvolles Blumengesteck. Unten die größeren Früchte, Orangen, Granatäpfel, Birnen, dazwischen Bananen und Gurken, darauf Aprikosen, Pfirsiche. Je höher, desto fragiler die Früchte, zuletzt die Trauben und Kirschen. Um die Obstpyramide herum steht noch eine Gruppe Stühle und Sessel, alle mit Armlehnen aus demselben Holz und mit demselben glänzenden grünen Stoff bezogen wie das Kanapee. Die Wände sind kahl. Vor dem Fenster hängt ein dünner Vorhang. Der Leuchter an der Decke ist schmucklos, der wohl schlichteste Kronleuchter in der Geschichte aller Kronleuchter. Amme Esmat macht eine halbe Drehung nach links und führt mich durch einen Torbogen in einen langen Flur, von dem 4 Türen abgehen. Sie zeigt auf die erste Tür. Das ist das Zimmer deiner Amme Schuckert. Ihr Zeigefinger bewegt sich weiter, von Tür zu Tür. Amme Heschmat, Amme Essat, und das ist mein Zimmer. Wir schlafen dem Alter nach. Amme Esmat lacht, als sie die letzte Tür aufmacht. Wer zuerst kommt, geht zuerst. Inshallah, so Gott will. Ich traue mich nicht, sie nach ihrem Alter zu fragen. Mein Vater ist 1938 geboren. Ich schätze, sie ist 1936 geboren. Sie kann höchstens 64 sein. Ich sage, Amme, sie sind noch zu jung, um ans Sterben zu denken. Wenn du wüsstest, wie viele Leben ich schon gelebt habe. Mehr Leben als Orlando. Sie haben Orlando gelesen, frage ich überrascht. Ich habe sogar Virginia Woolfs Haus in Sussex besucht. Monks Haus. Das kann man besichtigen. Warst du schon mal dort? Nein. Magst du Virginia Woolf? Ja. Dann musst du dort unbedingt einmal hin. Amme Esmat zieht mich in ihr Zimmer wie in ein Geheimnis und macht hinter uns die Tür zu. Amme Esmats Zimmer ist das Gegenteil von Sanssouci. Asketisch, protestantisch. Die Einrichtung erinnert mich an die Möbel in meinem Internat. Die Zimmer im Tadden waren auch alle mit einfachen Holzmöbeln eingerichtet. Ein schmales Bett, ein schlichter Schreibtisch, der hier genauso wie in meinem Internatszimmer unter dem Fenster steht. Der Stuhl, die Kommode gegenüber dem Bett. Wie bei den Shakern. Ich mag Shaker-Möbel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Amme Esmat lässt meine Hand los, setzt ihre Brille auf, geht zur Kommode, zieht die oberste Schublade auf und holt ein in Leder gebundenes Fotoalbum heraus. Sie setzt sich damit auf ihr Bett, legt sich das Fotoalbum auf den Schoß, schaut zu mir auf und klopft neben sich auf die Matratze. Setz dich. Ich will dir deine Amme Orlando zeigen. Ich will dir alles erzählen, weil es wichtig ist, dass du es weißt. Du sollst wissen, wo du herkommst. Die Erinnerung darf nicht verloren gehen, sagt sie und beginnt davon zu erzählen, dass mein Großvater jedes Jahr die ganze Familie von einem professionellen Fotografen fotografieren ließ, immer in der gleichen Anordnung. Amme Esmat sagt, ich war 14, als ich beschloss, mich jedes Jahr auch allein fotografieren zu lassen, von einem professionellen Porträtfotografen, in Schwarz-Weiß, Nahaufnahme, nur das Gesicht, als Dokumentation. Ich wollte sehen, ob ich über die Jahre in meinem Gesicht Veränderungen erkenne, ob ich mich so an das Jahr und an mein Leben erinnern würde, was ich fühlte, was ich dachte. Sie schlägt das Album auf und nimmt mich wieder an der Hand, als würde sie mich einen Weg entlang führen wollen. Ich bin 1936 geboren, in demselben Jahr, als Reza Schah den Schleier verbot. Das war ein wichtiges Jahr. Reza Schah wollte ein europäisches Iran. Paris war sein Vorbild. Männern wurde per Gesetz vorgeschrieben, sich von Kopf bis Fuß europäisch zu kleiden. Frauen wurde befohlen, sich in der Öffentlichkeit ohne den Chador zu zeigen. Amme Esmat schmunzelt. Aber schon damals waren sie so brutal wie heute. Nur andersherum. Ich hatte eine Amme, die Schwester deines Großvaters, die war sehr gläubig. Sie fürchtete Gott sehr. Kein Mensch konnte für sie Allahs Autorität übertrumpfen. Sie verstand nicht, dass sich Menschen das Kopftuch ausgedacht hatten. Sie glaubte, Allah habe das Kopftuch erschaffen. Also weigerte sie sich, es abzulegen und ging weiterhin mit Kopftuch auf die Straße, gegen den Befehl des Schahs. Das Kopftuch wurde ihr von der Polizei mit derselben Gewalt entrissen, mit der es uns heute aufgezwungen wird. So willkürlich geht es hier zu. Amme Esmat nickt, als würde sie sich selbst zustimmen. Sie drückt meine Hand. Ich schaue zu ihr. Sie rührt sich nicht. Sie sieht in das offene Album hinein wie durch ein offenes Fenster. Ich wurde in eine wilde Zeit hineingeboren. Reza Schah war ein Napoleon. Er war eigentlich Soldat. Sehr ehrgeizig. Er wollte Iran zu einer Republik machen und sich zum Präsidenten. Aber das erlaubten die Mullahs nicht. Die Mullahs wollten keine Republik, sie wollten keine Demokratie. Die Mullahs träumten schon damals von einem Gottesstaat. Eine Monarchie, die sich Gott unterwirft, war das Mindeste, was sie zulassen wollten. Dann mischten sich die Briten ein. Sie wollten unser Öl und schlugen Reza, dem Soldaten, vor, er könne statt Präsident doch besser Kaiser werden. Kaiser von Persien. Sie würden ihm dabei helfen. Im Gegenzug müsse er ihnen aber das Öl liefern. Und so krönte sich Reza, der Soldat, selbst zum Kaiser. Amme Esmat schüttelt den Kopf. Na, etwas Gutes hatte es wenigstens. Der war ja total ungebildet. Umgeben von europäischen Monarchen und Königinnen, die viel schlauer und belesener waren als er. Dein Großvater sagte immer, Reza Schah schämt sich dafür, zu Recht. Auch dein Großvater fand es eine Schande, dass nur Reichen und Jungen Bildung zustand. Ich bin die erste Frau in unserer Familie, die in die Schule ging, weil Reza Schah zu meiner Zeit die Schulpflicht für alle einführte. Die Mullahs versuchten, das natürlich sofort zu verhindern. Als die ersten Mädchenschulen eröffnet wurden, unternahmen sie alles, um die Mädchen davon abzuhalten, in die Schule zu gehen, ließen Schulgebäude abbrennen, die Schülerinnen belästigen. Vor allem in den ärmeren Schichten schüchterten sie die Eltern in den Moscheen ein. Die waren schon immer so, sagt Amme Esmat. Reza Schah war auch ein Verbrecher. Aber wenigstens ließ er sich nicht von den Mullahs aufhalten. Er verpflichtete alle Iraner dazu, sich bei den neu geschaffenen Meldebehörden registrieren und sich eine Geburtsurkunde und einen Personalausweis ausstellen zu lassen. Ich bin die Erste in unserer Familie, die bei ihrer Geburt eine Geburtsurkunde und das Recht auf Schulbildung erhielt. Er änderte sogar den Namen unseres Landes für die gesamte westliche Welt von Persien zu Iran. Ich kann dir nicht sagen, warum ich mit 14 anfing, mich fotografieren zu lassen. Vielleicht, weil ich in dem Jahr den Physikwettbewerb in der Schule gewann und dein Großvater so stolz auf mich war, dass er mir versprach, wenn ich mein Abitur mit einer 2 bestehen würde, dann schickt er mich nach Deutschland zum Studieren. Und wenn ich mein Abitur mit einer 1 bestehen würde, dann, schwor dein Großvater bei Allah, würde er keine Enkelkinder von mir verlangen. Amme Esmat lacht ein tiefes, hallendes Lachen, als würde sie es aus einem Brunnen schöpfen. Für einen Moment schaut sie mich an und hält meinen Blick mit ihrem fest, bevor sie wieder in ihr Album eintaucht. Sie blättert weiter. Das waren unbeschwerte Zeiten. So hätte Iran sein können, genau so, wie in diesen Jahren. Wir Mädchen waren frei. Wir konnten sein und werden, was wir wollten. Es herrschte Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Pluralismus wie nie zuvor und nie danach. Für kurze Zeit waren wir sogar eine richtige Demokratie. Den Namen Mossadegh hast du bestimmt schon mal gehört. Mossadegh war unser erster demokratisch gewählter Premierminister. Er hatte in Paris und in der Schweiz studiert. Seinerzeit war Teheran eine kosmopolitische Stadt, in der Persisch, Arabisch, Französisch, Englisch, Armenisch, Türkisch, Kurdisch so viele Sprachen nebeneinander existierten. Schau hier, wie kurz ich damals meine Haare trug. Façon garçon. Alles aus Paris war in Teheran en vogue. Ich war damals ein glühender Rimbaud-Fan. Ich ließ mir die Haare nach seinem Bild schneiden. Kein anderes Mädchen hatte so einen Haarschnitt. Eigentlich auch kein Junge. Ich fühlte mich besonders, ich fand mich schön. Ich hatte das Gefühl, von einem Zauberstab berührt worden zu sein. Ich glaube, der Haarschnitt half mir, meine Identität zu stärken. Ich wollte nicht auf ein Mädchen reduziert werden. Ich wollte aber auch kein Junge sein. Ich war ein besonderes Wesen, das beides in sich trug. Ich glaube, dass meine Frisur... Amme Esmat lacht. Nein, wirklich, ich glaube... dass meine Frisur mir das Selbstbewusstsein gab, an mich zu glauben und für mich einzustehen. Meine Frisur und dein Großvater. Dein Großvater war mein Leitstern. In den 50ern bestand ja das Hauptziel der Mädchen immer noch nur darin, zu heiraten. Aber dein Großvater motivierte mich zum Studium. Ich erinnere mich, als ich die 9. Klasse beendet hatte, versuchten sämtliche Verwandte und Freunde der Familie mir einzureden, es sei Zeit für mich zu heiraten. Dein Großvater stopfte ihnen den Mund. Meine Tochter ist Einstein. Einstein muss nicht heiraten. Einstein muss Meilenstein sein. Dein Großvater war ein lustiger Mann. Er hatte Sinn für Humor. Er stopfte jedem mit Gelächter den Mund. Dein Großvater sagte immer, ein Witz ist die Decke der Wahrheit. Manche Leute erfrieren, wenn sie die Wahrheit hören. Also muss man die Wahrheit warm zudecken. Ich erinnere mich, kurz nachdem ich mein Stipendium erhalten hatte, kam eines Nachmittags ein Cousin vorbei, der uns beschwor, ich solle auf keinen Fall nach Deutschland gehen. Er habe ein Hostegor, ein Heiratsanwärter, für mich an der Hand. Gute Familie, hoher Rang, gute Beziehungen zum Ministerium. Dein Großvater jagte den Verwandten davon. Ehemänner findet man immer, Stipendien nicht. Ich muss lachen. Amme Esmat blättert konzentriert weiter. 3, 4, 5 Seiten. Das Spinnenpapier knistert. Ich will ihr erzählen, dass auch mein Vater ein lustiger Mann ist, dass auch mein Vater meine Verehrer zum Teufel jagte, aber ich will sie nicht unterbrechen. Ich traue mich nicht mal vom Album aufzuschauen, weil ich kein Detail übersehen will. Amme Esmat tippt mit dem Zeigefinger auf die Stirn ihres, wenn ich richtig gerechnet habe, 19-jährigen Ichs. Ich sehe eine junge Frau, die mich entschlossen anschaut. Hier bin ich 19. Kannst du den Willen in meinen Augen lesen? Ich wollte so sehr ins Ausland. Ich wollte nach Amerika, nach Princeton, wie Einstein. Aber dein Großvater sagte, Deutschland sei zum Lernen das beste Land der Welt. Ich glaube, er hatte Sorge, in Amerika würde es zu viele Ablenkungen geben. Für deinen Großvater war Amerika ein Flitterland. Deutschland war berühmt für Fleiß. In Iran glaubte man, die Deutschen seien alle reich, reich an Fleiß, reich an Bildung. Also schickte mich dein Großvater nach Deutschland. Sie dreht sich zu mir. Liebe liegt in ihrem Blick. Meine Mutter sagt immer, Liebende erkennt man an ihren bebenden Pupillen. Liebe lässt die Augen pulsieren wie das Herz. Amme Esmat streichelt mir über die Wange. Das war lange, bevor du geboren wurdest. Als du geboren wurdest, lebte ich wieder hier und unterrichtete an der Sharif-Universität. Ihre Stimme klingt plötzlich schwer, als hätte sich ein Stein auf ihre Zunge gelegt. Sie holt tief Luft, bevor sie weiterblättert. Wieder knistert das Spinnenpapier. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Seiten später hat sich ihre Zunge von dem Stein befreit. Sie klingt fast fröhlich, als sie erzählt. Kurz bevor ich dieses Foto machen ließ, habe ich Ozar kennengelernt, 1977, an der Sharif, zufällig. Ozar war Kardiologin und hielt an der Sharif einen Vortrag. Sie saß allein in der Mensa am Fenster und aß Cello Kebab. Ich dachte mir, wer sitzt da allein und verdrückt schon mittags Cello Kebab? Amme Esmat streicht mit ihrem Zeigefinger über die Aufnahme, zeichnet ihre Silhouette nach. Ihr Rimbaud-Schnitt ist längst herausgewachsen. Sie trägt ihre Haare lang, fast bis zur Schulter, in Stufen geschnitten und ausgefranst. Ihr Pony bedeckt die Augenbrauen. Sie erinnert mich auf diesem Foto an Patti Smith auf dem Album Horses. Ihre Augen sind noch stechender als auf den vorherigen Fotos. Sie leuchten, selbst durch das Schwarz-Weiß hindurch. Ihr Mund? Etwas verrät ihr Mund. Was verrät ihr Mund? Das wirst du sicherlich auch schon bemerkt haben. In einer iranischen Familie aufzuwachsen bedeutet, keine Privatsphäre zu haben. In keiner Hinsicht. Du wirst nie allein gelassen. Alle sind Fusul, neugierige Besserwisser, extrem übergriffig. Jeder nimmt sich das Recht heraus, zu allem seinen Senf abzugeben. Deine Handlungen, dein Aussehen, dein Sein, alles wird öffentlich kommentiert, bewertet. Dir wird ständig gesagt, was du darfst und was nicht. Sie stecken ihre Nasen so tief in dein Leben hinein. Du lebst immer unter den Blicken aller um dich herum. Intime Gedanken zu haben, ist schon ein Akt der Rebellion. Aber irgendwann willst du deine Gedanken nicht mehr für dich behalten. Irgendwann gelangst du an den Punkt, an dem du nicht mehr versteckt leben willst. Auch wenn alle stolz und beeindruckt waren, dass ich als promovierte Physikerin aus Deutschland nach Hause zurückkehrte, an der Sharif eine Dozentinnenstelle bekam und unterrichtete. Aber dass ich unverheiratet war, keine Kinder hatte, ließ die Zungen glühen. Dein Großvater war tot und konnte keine Witze mehr auf ihre Zungen legen. Und meine Jugend und mein Studium, beides lange vorbei, konnten mich auch nicht mehr vor den Erwartungen schützen, die an mich als Frau gestellt wurden. Einfältige Erwartungen. Heiraten, Mutter werden, das waren alles nicht meine Wünsche. Ich verstand aber erst, als ich zurückkam, dass meine Wünsche nicht nur keine Rolle spielten, meine Wünsche stellten eine Bedrohung dar. Ich wusste nicht, dass es eine Frage der Ehre ist, Frauen eine höhere Bildung zu ermöglichen, aber nur, um sie gut zu verheiraten. Nicht viel anders, als uns in schicke Kleider zu stecken. Dabei waren die späten 60er und frühen 70er Jahre unsere Blütezeit, so dachte ich jedenfalls. 1963 erhielten wir Frauen in Iran das Wahlrecht. Wir durften abtreiben, wir durften uns scheiden lassen. Ich war bei weitem nicht die einzige Frau, die mehr wollte als heiraten und Mutter sein. Vor der Islamischen Revolution hatten wir zum ersten Mal eine ganze Generation Akademikerinnen. Wir waren Dozentinnen, Medizinerinnen, Juristinnen, Politikerinnen. Sogar unsere Bildungsministerin war eine Frau. Farrokh Rooh Porsa. Ihre Mutter hatte zu den ersten in Iran gehört, die Bildung für Frauen forderten. Schon 1920 hatte Porsas Mutter eine Frauenzeitschrift gegründet. Welt der Frauen. Keine Vogue mit hübsch geschminkten Barbies in schönen Kleidern, nein. Das war ein politisches Blatt von Frauen für Frauen. An ihrer eigenen Tochter zeigte Porsas Mutter, was Bildung für Frauen bedeuten konnte. Farrokh Rooh Porsa studierte Medizin und Lehramt. Porsa war die erste Schuldirektorin in Iran und später eben Bildungsministerin. Eine totale Pionierin, ein Vorbild. Sie haben sie erhängt. 1980. Wegen Korruption auf Erden. Die Ayatollahs wollen keine Frauen in Führungsrollen. Sie wollen keine gebildeten Frauen. Porsos Hinrichtung werde ich nie vergessen. Das Seil riss. Dann schossen sie auf sie. Nach ihrer Ermordung wusste ich, wie die Zukunft der Frauen in Iran aussieht. Wer konnte, verließ das Land. Ich wollte auch weg. Mit Orser. Was hätten wir sonst für eine Möglichkeit gehabt? Bleiben? Schweigen? Ertragen? Vor der Islamischen Revolution kämpften wir dafür, die konventionellen Vorstellungen von Weiblichkeit aufzubrechen. Jetzt kämpften wir um unser Leben. Wer nicht schwieg, wurde verhaftet, gefoltert, getötet. Wenn sie nicht davor zurückschreckten, eine Gigantin wie Farochru Porso zu erhängen, was würden sie gewöhnlichen Frauen erst antun? Amme Esmat schnalzt ein paar Mal mit der Zunge. Teheran veränderte sich über Nacht. Man konnte die islamistischen Männer und Frauen an ihrem Äußeren erkennen. Kleidung und Haare wurden zu einer ideologischen Frage. Die islamistischen Frauen trugen den Ganzkörper-Chador wie unheimliche schwarze Gespenster. Islamistische Männer ließen sich den Bart lang wachsen. Der Islam empfiehlt den Männern, sich nicht zu rasieren. Das musst du dir mal vorstellen, wie Modedesigner denken die Mullahs sich Dresscodes aus. Sie lacht spöttisch. Hemden müssen über der Hose getragen werden. Also trug das Hemd demonstrativ in der Hose und rasierte sich jeden Tag, wer sich von den islamistischen Männern absetzen wollte. Während wir Frauen unter Androhung von Gefängnis Hijab tragen mussten, wurden den Männern das Tragen von Krawatten verboten, weil Krawatten ein Symbol des Westens sind. Sie sagten, die Haare der Frauen würden die Männer erregen. Umgekehrt galt, die Unterarmhaare der Männer würden die Frauen erregen. So wurde Männern das Tragen ärmeloser Hemden verboten. Mit solchen Fetischregeln machten die Mullahs Gesetze. Es war alles vollkommen absurd und willkürlich. Aber es war nun Gesetz. Wer sich widersetzte, wurde verhaftet. Plötzlich gab es an jeder Straßenecke Checkpoints. Sie kontrollierten, ob unsere Mäntel und Kopftücher richtig saßen. Sie hielten uns in unseren Autos an. Bewaffnete Männer in Uniform klopften mit ihren Gewehren an unsere Autofenster, schrien uns an, duzten uns, total respektlos. »Wer sitzt in deinem Auto? Wohin fährst du? Warum fährst du dorthin? Was arbeitest du? Wo ist dein Mann? Wer ist dein Vater?« Ich hatte nie Angst gehabt in meinem Leben. Ich bin kein ängstlicher Typ. Aber das machte mir Angst. Selbst wenn wir zu Fuß unterwegs waren, hielten sie uns an. Nannten uns Schwester. »Choher, halt an, wo gehst du hin? Wer ist die Person, mit der du gehst?« Frauen, die rannten, wurden auf der Straße eingefangen und abgeführt. Weil das Rennen Mädchen und Frauen plötzlich verboten war. Es hieß, beim Rennen wackelten die Pobacken, das sei anzüglich. Amme Esmat verstummt. Sie klingt traurig, als sie sagt, »Menschen tun das Böse nie so vollständig und mit so viel Überzeugung, wie wenn sie es aus religiöser Überzeugung tun.«
Pega Feridoni mit der 5. von 15 Folgen aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Diese Lesung ist eine Produktion von HR2 Kultur, MDR Kultur und NDR Kultur. Die ganze Lesung finden Sie in der ARD Audiothek. Am Montag geht's bei uns weiter. Thank you.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die israelische Regierung hat das Abkommen mit der Terrorgruppe Hamas gebilligt. Darin geht es um die erste Phase des US-Plans für eine Beendigung des Gaza-Kriegs. Sie sieht unter anderem einen Rückzug der israelischen Truppen und die Übergabe aller israelischen Geiseln vor. Bettina Meyer in Tel Aviv zur Frage, wie es jetzt weitergeht.
Also es müssen sich jetzt die Truppen hinter diese Rückzugslinie begeben. Die ist allerdings im Gazastreifen. Das heißt, dass Israel noch mehr als 50% des Territoriums an Gaza besetzt hält. Und dann wird es also so sein, dass die Hamas und die Terrororganisationen, das sind ja noch andere, der islamische Dschihad, die müssen dann Kontakt zu ihren Gruppen aufnehmen, die die Geiseln gefangen halten, müssen über den Status Auskunft geben und auch versuchen, die toten Geiseln zu finden. Es sind nicht alle bisher scheinbar gefunden, sodass es jetzt auch eine Taskforce gibt, die dabei helfen soll. Also es ist noch viel zu tun und dann müssen die Informationen weitergegeben werden und die Geiseln ausgetauscht werden.